Biodiversität. Zwar ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger ist ihre Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die nur darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu hören. Kurz, ein Fall für uns. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe. Ich höre, lohnt sich.
Supergut präsentiert. Peter und Paul wollen es wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute Nachhaltigkeit im Tourismus mit Stefan Forster.
Hallo miteinander zum Podcast. Peter und Paul wollen's wissen, präsentiert von Supergut aus dem Supergut-Camp hier in Tresa. Eine lange Begrüßung, ja. Viel länger als normal, Paul. Du. Aber ich habe es geschafft und alles auswendig sozusagen. Also die, die das Video schauen, sagen, dass ich gerade auf meinen Zettel schaue. Ist schon der zweite Podcast, den wir hier machen dürfen, aus dem Supergut-Camp.
Das siebte in Summe.
Ja, das also super, ich sagen, das genau. Siebte in Summe, ja. Genau. Ja. Der Paddy ist schon siebenmal dabei, also, ja. Ja, dass wir das noch gesehen haben. Mhm. Er schafft einen Rekord von 100%. Und ja, heute freut es uns, dass wir wieder so da sein dürfen. Das letzte Mal haben wir über draußen lernen haben wir das letzte Mal geredet. Ich bin dann rausgegangen, gelernt und habe mich brutal verkältet, was wir jetzt noch mehr. Aber ich habe auch viel gelernt, weil es hat ja drüben das letzte Mal auch gesehen, wenn da die Studentinnen und Studenten kommen, die kein richtiges Häse haben. Ja. Genau, das habe ich gelernt. Also, gehe ich nur raus oder muss zuerst ein Königshäs kaufen? Ja, wir haben Live-Publikum, was natürlich immer super ist, was wir uns gerne gewöhnt sind. So sitzen wir noch in unserem Studio und haben kein Live-Publikum. Und vielleicht könnte man es ja mal noch beweisen, dass wir Live-Publikum haben. genau. Sehr gut. Kann man das Applausschild wieder ausblenden. Ja, heute haben wir ein spannendes Thema. Heute reden wir nämlich über Nachhaltigkeit im Tourismus. Mhm. Und wir haben den perfekten Gast für das da, oder Paul?
Ja.
Willst du vorstellen?
Unbedingt. Also. Zu uns ist heute der Stefan Forster gekommen. Forster, entschuldige. Ja. Man sagt mir, meine Einleitungen oder meine Erklärungen sind zu lang. Ich werde es ganz kurz halten, was bei dir ein bisschen schwierig ist. Aber du hast an der Universität Bern Geografie, Geologie und Geschichte studiert, bist heute Professor für Tourismus und Nachhaltigkeit am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Daneben, seit 20 Jahren, hast du auch ein Beratungsbüro, das sich rund um die Themen Nachhaltigkeit im Tourismus, Regionalentwicklungen etc. beschäftigt, bist in der Geschäftsführung der Brettigau Tourismus GmbH tätig, Verwaltungsrat eines Hotel- und Kulturbetriebes in Graubünden, ebenso Mitglied des Markenrates Graubünden und lebst mit deiner Familie in Chura. War das kurz genug?
Ja.
Okay.
Ja. Bei mir wäre es viel schneller gegangen, wenn ich Level drauf. Peter Beck, Eschen.
Und ich möchte gleich mit deiner ersten Frage beginnen. Und zwar habe ich vor kurzem mit einem Architekten über nachhaltiges Bauen gesprochen. Und der hat ganz offen, Architekt wie wohlgemerkt, gesagt, das nachhaltigste Bauen ist nicht Bauen. Jetzt frage ich ketzerisch als erste Frage, müssen wir überhaupt reisen?
Ja. Ja gut, also auch von meiner Seite möchte ich euch alle begrüßen. Es freut mich, dass ich da bei euch über das Thema reden darf. Und dein Architekt hat natürlich schon recht gehabt. Also meine, das nachhaltigste Reisen ist auch, wenn wir alle daheim bleiben. Ja. Also von dem her, wenn man das ganz radikal ausleitet, auch Nachhaltigkeit und Tourismus, dann bedeutet das eigentlich, dass wir aufhören müssen. Das Ende des Reisens sozusagen. Oder anders reisen, könnte man vielleicht sagen, konstruktiv, damit wir auch unser Gespräch weiterführen können.
Ja, ja.
Kürzester Podcast.
Genau, ja. Weil es ist ja eigentlich in dem Sinn ja, wie soll ich sagen, das ist ein Phänomen, das stattfindet, das ist Realität, dass wir mobil sind als Gesellschaft, dass es ein Bedürfnis gibt, zum mobil zu sein. Und darum geht es natürlich darum, das vielleicht schlauer zu machen, man könnte es vielleicht so sagen, mhm. und bessere Wege zu finden, wie man auf den Weg kann gehen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, womit wir uns unter anderem beschäftigen. Ja.
Ja, man liest ja auch überall, ich glaube, Tourismus ist die Wachstumsbranche ja. weltweit. Und das genau, heißt, ja. da ja. ist ein Bedarf da, da ist sozusagen sehr viel Positives damit auch verbunden. Und auch notwendig natürlich, auch also wirtschaftlicher.
Ja, natürlich. Also Tourismus ist, hat zweistellige Zuwachsraten. Mhm. Wir haben ja jetzt auch wieder schon vor Covid-Situation hat sich schon wieder gesteigert. Oder? Also von dem her ist auch, wenn man das weltweit anschaut, sind das immer mehr Leute, die reisekompetent sind. Also der Wohlstand steigt auch, man hat mehr Zeit zum Reisen. Und man ist interessiert. Und das ist eine Branche, die extrem zukunftsträchtig ist, oder? Aber natürlich mit den verschiedenen Problembereichen, wo im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit man muss anschauen und besser machen in Zukunft.
Wobei, du hast schon Corona genannt, das finde ich ja auch spannend. Gerade im Thema Nachhaltigkeit, das war ja praktisch so eine Handbremse, eine angezogene, wo viele dann erst entdeckt haben, wie schön die unmittelbare Umgebung ist, beziehungsweise sie konnten gar nicht weit reisen.
Ja.
Das ist aber ein Effekt gewesen, der jetzt nicht angehalten hat aus deiner Sicht, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch, muss man vielleicht ein bisschen differenziert anschauen. Also wenn man jetzt anschaut, wie die Leute wieder unterwegs sind, wir haben ja auf dem Flughafen Zürich jetzt täglich eigentlich neue Rekorde, dann ist es noch nicht weit her mit der Flugscham oder mit zurückhaltender Verhalten der Leute, was Ferntourismus anbelangt. Dort kann man sagen, hat Corona eigentlich keine Veränderung gebracht. Das ist wie ein spezifisches Thema, das man anschauen muss. Aber ich habe das Gefühl, Corona hat schon Veränderung gebracht, dass man auch, wie soll ich sagen, so das Nahreisen, wo ja ein wichtiger Punkt ist im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, an Bedeutung gewonnen hat. Und das Verständnis und die Wahrnehmung von der direkten Umgebung ist in den Köpfen der Leute schon so anders als vor Corona. Das zeigt sich auch auf dem Lebensmittelmarkt, in der Ernährung, wo ganz viel passiert, im Gesundheitsbereich. Und es zeigt sich auch im Tourismusbereich, dass so die Sehnsucht nach dem Nahreisen, nach dem Rausgehen in unmittelbarer Umgebung ist ungebrochen gross und sogar noch grösser als vorher.
Ich glaube, sieht man bei uns ja zum Beispiel in den Bergen, wenn man in die Berge geht, sind immer viel mehr Leute, glaube ich, als noch vor Corona, rennen nur in den Bergen. Wir haben schon mal mit einem Bergritter einen Podcast gehört, man sieht den Markt so negativ, dass halt immer viel mehr Leute rumrennen, die nicht für die Berge gemacht sind oder nicht ausgerüstet.
Ja.
Ist das eine negative Folge von dem Nahtourismus?
Ja, natürlich. Es gibt natürlich viele Orte, wo man heute schon eine Überkapazität, Überfrequenz hat. Overtourism ist so ein Schlagwort, wo natürlich auch medial immer sehr interessant ist. Haben halt die Online-Medien am meisten Klicks, oder wenn so Geschichten kommen, wo die Leute genug haben vom Tourismus. Von dem her ist es natürlich ein bisschen aufgehypt auch medial, aber man muss es schon auch ernst nehmen. Es gibt viele Orte, so vielleicht punktuell, wo es überbordet. Ja. Also einerseits, weil halt heute ganz schnell auch durch Social Media plötzlich Instagram-able Places wichtig werden. Man kann gerne zu Recht sagen, wo ist denn das? Und dann ist auch vielleicht eine Tourismusorganisation oder eine Dorfbevölkerung gerne parat, dass jetzt da irgendetwas passiert. Und dort gibt es natürlich punktuell schon Themen, die man muss anschauen muss. Wie geht man mit dem um? Wie tut man besser lenken? Wie tut man vielleicht auch die Spots, die schon zu viele Leute haben, nicht auch noch befeuern nochmal oder so? In der Schweiz ist es aktuell, vor allem aufs Berner Oberland, wo immer wieder in den Medien ist, Grindelwald, Lutherbrunnen, wo der Peak sehr hoch ist von den Leuten und die haben keine Pause mehr vor dem Tourismus, auch die Einheimischen, weil dort ein ganzer Jahrestourismus stattfindet, wo alles überprägt.
Ja. Also eigentlich, Entschuldigung, wenn man früher wahrscheinlich als Tourismusorganisation Geld gezahlt hat dafür, dass eine indische Filmtruppe kommt und eine Liebesszene auf dem Steg vor dem See, vor dem Berg drüllt, zahlt man heute Geld dafür, dass sie nicht kann, fast? Oder?
Ja, das ist natürlich ein heisses Thema. Jetzt, wenn man das Berner Oberland nimmt, dann ist das natürlich sehr umstritten. Es gibt dort natürlich die grossen touristischen Leistungsträger wie die Jungfraubahn, die Schildhornbahn. Die sind an der Börse, die treiben das Rad an und die wollen wachsen und die wollen noch mehr Frequenz. Das ist quasi halt kapitalistische Vermarktung von dieser ganzen Geschichte. Und nebendran hat man dann die Leistungsträger, Politiker, die von dem profitieren. Auch eine gewisse Abhängigkeit besteht, auch die Politik, die ein bisschen abhängig ist natürlich dann. Die Bahnen, jetzt haben wir das Beispiel Berner Oberland da weiter nehmen, sind sehr mächtig auch in dieser ganzen Maschinerie rein. Aber die Leute, denke ich, wenn man dort unterwegs ist, sieht man das schon, die haben genug, oder? Und das ist ein Problem. Mittelfristig, denke ich, auch aus der Sicht von Nachhaltigkeit, ist das nicht ein langfristiges Modell, wenn ein Lebensraum nicht mehr quasi lebenswert ist, oder? Und das müsste der Tourismus erkennen. Und dort auch sagen, gut, jetzt ist auch mal gut, oder? Und das passiert ja jetzt dort auch. Die haben zum Beispiel in Grindelwald jetzt ein Hotelprojekt, gerade ein neues noch, aufgelegt gehabt, wo die Gemeinde abgelehnt hat, wo der Gemeindepräsident auch gesagt hat, öffentlich, jetzt ist mal genug, oder?
Gibt es ganz objektive Kriterien, die einen nachhaltigen Tourismus beschreiben? Gibt es da, das ist der omnipräsente CO2-Abdruck und so weiter und so fort, das ist immer, wird dann recht schnell genannt. Aber was sind klassische, wann spricht man von einem nachhaltigen Tourismus?
Ja, ich habe das Gefühl, so ein guter Ansatz ist eigentlich, wenn man vielleicht so von einem Lebensraumtourismus redet. Das gefällt mir eigentlich noch gut. Also wenn man probiert zu schauen, wie kann man in einem Lebensraum eine Balance finden für alle Akteure. Dazu gehört die Natur, dazu gehören die Einheimischen, die Zweitheimischen, die auch eine Art ja von touristischer Interessenz ist sozusagen. Da gehören die Leistungsträger dazu, Bahnen, Hotels, Angebotsbetreiber und die Betrachtung darf einfach nicht einseitig sein. Es muss ein Lebensraumtourismus sein. Das finde ich so noch ein gutes Stichwort, um das, auch das Nachhaltigkeitsthema vor Ort eigentlich mit den Leuten zu diskutieren. Also eine Landschaft voller Leben eigentlich für alle, oder? Und nicht nur für monokulturell für etwas.
Und dann geht es auch, du hast es eh schon genannt, eigentlich auch so eine Gesellschaftsverträglichkeit. Also dass das einfach eingebettet ist in einen funktionierenden Lebensraum mit allen. Ja. Teilnehmern.
Genau, das ist auch ein guter Begriff, finde ich. Gesellschaftsverträglich, genau. Ja.
Aber gleichzeitig hast du wahrscheinlich auch schon Diskussionen in Gemeindezellen führen dürfen, wo es um die Themen gegangen ist. Und ist wahrscheinlich schon ein Unterschied, ob man in einer Region ist, wo sehr stark vom Tourismus lebt, wo es mit Abstand die höchste Wirtschaftskraft einfach bringt, oder vielleicht in einem Land wie unserem, wo im Liechtenstein, wo Tourismus ein wichtiger Faktor ist, wo aber natürlich noch andere Wirtschaft hat. Also ist das Verständnis in der richtigen Tourismusdestination im Sinne von richtig, die wirklich noch von ihrem Leben ein anderes, oder hast du es dort schwerer, oder habe ich genau eigentlich die Antennen, dass sie sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass es eben auch weiterläuft?
Ja, so in der intensiven Tourismusregion ist natürlich schon eine grössere Interessenz für das Thema da, oder das Bewusstsein auch, dass man sehr stark abhängig ist, auch ökonomisch und vom Wohlstand her vom Tourismus. Aber wie gesagt, gibt es dort natürlich schon auch immer mehr Kritik, weil Tourismus alles überprägt und es da ein schwieriges Verhältnis gibt. Das sind unterschiedliche Problemlagen. Grindelwald haben wir schon genannt. Es gibt vielleicht, weiß nicht, in Graubünden, Flims, Laax oder so, wo es ein Problemfeld gibt, auch mit den Zweitwohnungsbesitzenden und mit den Bergbahnen, mit den Einheimischen, wo durchaus auch konfliktträchtig ist und es immer wieder auch Probleme gibt. Aber natürlich in peripheren Regionen, da geht es ja dann mehr darum, was ist eine Perspektive. Und dann ist man recht schnell beim Tourismus, weil man dort natürlich intakte Natur- und Lebensräume hat oder auch Kulturräume, wo eine Nachfrage da ist, wo es Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und dort ist natürlich dann, dass wir positiver behaftet in gewissen Sinn, wenn es um eine perspektivische Diskussion geht. Und
Das heißt, es setzt auch voraus, dass man sehr, sehr viele Leute einbettet in die Angebote, nehme ich an.
Also, natürlich.
Also nicht einfach irgendwo was hinsetzt, was attraktiv ist, was die Massen anzieht, sondern das muss praktisch für alle Beteiligten die mitreden können, mitentscheiden können, mitentwickeln können. Das wäre die Voraussetzung.
Das ist sicher eine Voraussetzung. Das ist auch ein Teil der Definition von Nachhaltigkeit, ist Partizipation. Oder? Also Einbezug von den Leuten, wenn es darum geht, was für einen Tourismus wollen wir. Das ist das Problem jetzt auch in Grindelwald oder auch in anderen grossen Tourismusregionen, dass die einen Tourismus haben, den die Leute nicht mehr wollen. Oder viele nicht mehr wollen. Oder? Und das ist eigentlich das Problem. Darum müssten die, finde ich, auch so mal einen Boxenstopp machen und mit den Leuten zusammen auch partizipativ diskutieren, was wollen wir überhaupt für einen Tourismus haben hier in Zukunft. Und das ist natürlich schwierig, weil da muss man aus einem System ausbrechen, wo natürlich auch sehr gut läuft, viele davon abhängig sind. Aber denke ich, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wäre das natürlich nötig. Da braucht es auch halt die politische Kraft, dass man das einfordert.
Wie hat sich denn eigentlich das ergeht es der Overtourism? Sind wir heute einfach viel mobiler, haben wir mehr Zeit, mehr Geld, hast du glaube ich am Anfang gesehen, mehr Wohlstand, man will viel mehr reisen,
ja.
Weil vor, ich weiß keine Ahnung, meine Mama hat mir noch erzählt, ist man irgendwie ins Tessin gefahren, ist ja schon eine halbe Weltreise gewesen.
Ja.
Und heute ist das Tessin, fahren wir schnell am Morgen hin, und schnell geht es auch nur wegen dem Stau. Haben sich Menschen verändert oder haben wir einfach mehr Zeit oder mehr Möglichkeiten?
Ja, es ist mehr Zeit, mehr Möglichkeiten, mehr Geld und natürlich einfach mehr Leute, die unterwegs sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und die Leute sind reisekompetenter geworden. Das können wir nochmal aufs Berner Oberland zurückkommen. Da ist ja vor ein paar Jahren sind dort die asiatischen Gruppen oder auch arabische Gruppen, die sind in Gruppen unterwegs gewesen. Mit Cars haben die Reisen gemacht, Malpensa gelandet, nachher auf Luzern, Berner Oberland, anderen am Morgen schon richtig weiter auf Paris. Das war eigentlich relativ gut lenkbar gewesen. Das war so ein Ablauf, ein Prozess. Nachher haben sie noch Uhren gekauft und sind dort weiter. Man hat auch können die Wertschöpfung eigentlich wie planen. Man hat gewusst, wo Wertschöpfung passiert. Bei der Übernachtung nicht viel, aber beim Juwelier dann sehr viel. Und heute ist das ganz anders. Die sind heute auch eben reisekompetenter und sind auch individuell unterwegs. Und das erhöht natürlich dann auch den Druck, weil die sind Touring-Touristen, die kommen mit den Mietwagen und bereisen die Schweiz und auch das Liechtenstein ist auf dieser Tour, oft sehr wahrscheinlich. Dann ist natürlich nur schon vom Flächenverbrauch und von der Masse, es ist das ganz eine andere Art, schwieriger lenkbar. Plötzlich gibt es irgendeinen Spot, wo alle hergehen, wo auch nicht lenkbar ist und so. Es ist viel schwieriger und anspruchsvoller geworden, dann mit dieser Problematik umzugehen. Nebst dem, dass es viel mehr sind, ist es auch so wuseliger, könnte man sagen, wie die alle unterwegs sind.
Ist auch Teil der Nachhaltigkeit, dass man Gäste, also im Prinzip idealerweise Stammkunden hat oder regelmäßige Kunden hat, weil ich kenne von gewissen Tourismusregionen, die haben dann auf ein Land oder auf eine Zielgruppe gesetzt und die ist dann irgendwann weggebrochen und dann stehen die Betten leer und alles, was man in Infrastruktur gemacht hat. Ist das auch Teil der Nachhaltigkeit eines Tourismus, dass man sagt, man schaut, dass man wirklich enge Beziehungen, dauerhafte Beziehungen zum Gast aufbaut und dass die immer wieder
kommen. Ja, das ist sehr wichtig. Das finde ich auch ein Teil in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Da geht es ja dann um die Resilienzfrage, oder?
Ja.
Das hat man ja schön gesehen im Corona. Was ist Resilienz, oder? Also was ist standhaft sozusagen oder wo geht es zusammen? Und natürlich die Orte, die sehr abhängig sind vom Ferntourismus, da war tote Hose während Corona. Im Unterengadin 80% Schweizer Gäste, oder? Dort sind die Leute weiterhin gekommen und gehen so gerne mehr sind gekommen. Es war Nahtourismus angesagt und die haben das auch dann genutzt. Und das ist für viele resilientere Art von Tourismus, wo man da eigentlich recht gut aufzeigen konnte. Und da muss man eine gute Mischung finden auch. Und das hat mit längeren Aufenthalt zu tun, eine wichtige Forderung von Nachhaltigkeit. Das hat mit Stammgästen zu tun, auch mit Gastfreundschaft im Sinne von Freundschaft und nicht nur von einer kommerziellen Beziehung. Oder? Das sind wichtige Punkte, wenn es um Resilienz geht. Und das, finde ich, müsste der Tourismus auch noch mehr sehen und auch für die Standhaftigkeit des Tourismus noch mehr strategisch daran arbeiten.
Aber hast du das Gefühl, hat die Branche etwas gelernt aus Corona? Weil wir haben ja alles Gefühl, also nach Corona gibt es keine Businessreisen mehr und eigentlich haben wir schon alle Flüger hat man ja schon eingemottet. Und, oder ist es jetzt erst richtig losgegangen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich hat die Branche etwas gelernt. Ich denke schon, es passiert schon sehr viel. Und man ist da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit mehr Reflexion unterwegs, wie man den Tourismus gestalten soll. Aber es ist wie in vielen Segmenten des Lebens, so ein bisschen die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Es hat noch die, die stark sind, natürlich, die noch der alten, goldenen Zeiten nachtrauern, sozusagen, wo der klassische Tourismus gross geworden ist. Im Wintertourismus, im Alpenraum hauptsächlich. Und nachher hat es natürlich auch eine neue Generation, auch in der Branche, auch von Touristikerinnen, die das mehr berücksichtigen und da ein bisschen mehr perspektivischer unterwegs sind, die mehr wissen. Auch finde ich, in der Ausbildung hat es auch viele Fortschritte gegeben, auch, dass die Leute, die heute in den Tourismusjobs kommen, die wissen mehr über Nachhaltigkeit, weil das Teil von der Ausbildung auch ist. Also da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die Branche schon etwas lernt und gut unterwegs ist.
Ich meine, beim nachhaltigen Tourismus ist natürlich die Angebotsvielfalt wahrscheinlich eine buntere und es ist einfacher, jetzt das Bild, das jeder im Kopf hat, irgendwo ein Touristenghetto zu bilden und dort spielt sich alles ab und da wird Rambazamba und für Kinder und für Ältere und so weiter. Das heißt, dass von der Angebotsseite muss man natürlich auch kreativer sein, nehme ich an, und muss also auch in einer ganzen Region, die das ist das falsche Wort, vielleicht bespielt wird touristisch, einfach wirklich viel differenzierter, viel unterschiedlicher verschiedene Angebote auch schaffen. Ist das auch eine Aufgabe oder ist das...
Ja, also ist, der Tourismus wird in dem Sinn auch wieder oder immer mehr zur Lebensraumentwicklung, oder? Das könnte man vielleicht durch die Brücke schlagen zu dieser Lebensraumidee oder Lebensraumtourismus, dass man so ganzheitlich halt Räume entwickelt, in Verbindung auch mit Regionalentwicklungsfragen, die vielleicht nur am Rand, so gerade auf den ersten Blick, mit Tourismus zu tun hat, wenn es zum Beispiel um die Landwirtschaft geht, wo aber, wenn man es dann weiterdenkt, natürlich sieht, wenn das eine ganze räumliche Betrachtung ist, ist natürlich die Landwirtschaft im Ganzen ein entscheidender Teil, die rollt quasi den grünen Teppich aus oder für den Tourismus und liefert regionale Produkte und so. Das ist nur ein Beispiel, wo man ein bisschen aufzeigen kann, dass es dann im Tourismus viel mehr noch um Lebensraumentwicklung geht und nicht nur um Packages und um Frequenz und um Logiernächte. Aber vielleicht noch auf dein Bild zurückzukommen vom Ghetto, kann durchaus ja auch nachhaltig sein, oder? Wenn man sagt, es gibt einen kleinen Raum, da findet intensiv Tourismus statt. Dafür ist rundum weniger oder nichts. Oder? Also das kann auch eine Strategie sein, wo durchaus man auch sagt, es gibt ja die klassischen Meeresdestinationen, Südtürkei oder Mallorca.
All inclusive
oder so. Das ist ja, dort haben auch die Fragestellung, was heisst Nachhaltigkeit, vor Ort einfach konzentriert. Die können das auch besser machen, ihre Abläufe anschauen, vom Umgang mit den Leuten bis Energie und Verwendung von Lebensmittel, das ist auch eine Fragestellung, die die haben. Und es kann ja durchaus nachhaltiger sein, wenn das konzentriert an einem Ort stattfindet und nicht alle ausschwärmen und das ganze Land touristisch überprägen, sozusagen.
Aber genau in den Gebieten, die du gesehen hast, haben ja auch riesen Protest zum Teil von den Einheimischen, wie es eben heißt, also immer mehr Touristen, es wird alles teurer, sie nehmen uns die Wohnungen weg. Ja. Es gibt ja dann noch, sieht man in Parahotellerie, also das ganze Airbnb-Themen und so.
Ja.
Also es hat irgendwie auch nicht ganz funktioniert mit dem, wir machen es jetzt da konzentriert, weil irgendwann ist es einfach, es hat halt Einheimische, oder?
Ja, es ist vor allem an den Hotspots wie der grossen Städte, Tourismusorte, Barcelona oder Venedig oder Dubrovnik, es ist auch immer in den Medien. Natürlich auch Interlaken und andere Orte, wo die Leute keinen Wohnraum mehr haben, oder? Vor allem natürlich auch die Leute, die im Tourismus arbeiten, das ist ja ein besonders prekär auch, die auch den Tourismus ermöglichen letztendlich, können sich gerne keinen Wohnraum mehr leisten oder sie haben keinen Wohnraum. Das ist natürlich eine schlechte Entwicklung und das ist halt, hat damit zu tun, dass dann mit Airbnb mehr Geld verdient werden kann. Und da braucht es, denke ich, politische Regelungen. Das ist auch ein gutes Beispiel, das ist ja dann eben keine Lebensraumbetrachtung, wenn man keinen Wohnraum hat, dann fällt der Tourismus eigentlich aus der Balance und hat eigentlich, finde ich, dann langfristig auch sowieso Schwierigkeiten, oder? Und das muss man angehen, das ist ganz wichtig. Ja.
Gibt es eine Modellregion, die dir, wo du sagst, da ist das hochprozentig geglückt, dieses Einbetten der Gesamtbevölkerung, der Lebensraumentwicklung? Gibt es das, wo du sagst, das ist nahe der Perfektion? Oder?
Ja, das ist, finde ich, auch immer wieder eine gute Überlegung. Also was ich sehr, wer ich finde, macht das sehr gut, ist der Bregenzer Wald. Oder? Kennen ihr sicher alle. Ich finde, das ist von der Atmosphäre, von der Gestaltung her, von der Bedeutung auch, von Architektur, vom Material und Können vom Ort eigentlich, wo sie einsetzen in dem Tourismus. Auch von der starken Hotellerie, wo aus der Sicht von Nachhaltigkeit auch sehr bedeutend ist. Ein Hotel ist immer interessanter aus Nachhaltigkeitsperspektive und aus Wertschöpfungsperspektive insbesondere. Ja. Die Hotels sind oft auch in Familienhand noch. Es ist gleich ein Alltag, der stattfindet, ein Austausch auch. Also, es ist jetzt natürlich eine idealisierte Darstellung, die haben auch verschiedene
Probleme.
Problemfelder, oder jetzt auch was Arbeitsplätze angeht, ja, oder so. Aber sonst grundsätzlich finde ich, machen die schon das sehr gut. Auch mit Weiterentwicklung und neuen Hotels und so die Verbindung von Tradition und Moderne. Auch die hohe Bedeutung vom Handwerk, wo jetzt bei uns ja auch ein bisschen flöten gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, finde ich, ist schon gut. Ja. Macht Eindruck, finde ich, amigs, wenn ich dort bin. Ja.
Gibt es eine, würdest du umreißen können, eine Zielgruppe, ob Alter, ob Einkommen, ob Beruf, Ausbildung oder was auch immer, wo man sagt, die sind hochprozentig für einen dieser Art nachhaltigen Tourismus ansprechbar. Mhm. Umgekehrt, wo du sagst, da ist klafft ein Loch und die spricht man nie und nimmer an oder die langweilen sich in solchen Orten. Wie würdest du das aus deiner Erfahrung sagen?
Ja, das ist, ist auch ein wichtiger Punkt. Oder man ist dann schnell so ein bisschen bei dem Vorwurf ausgesetzt, ja, das sind halt die sich das leisten können. Oder? Die können sich auch Nachhaltigkeit leisten, können sich das teure Bioprodukt leisten, das teure Hotel leisten. Aber es ist, denke ich, nur eine halbe Wahrheit. Natürlich ist eine gute Leistung und auch Nachhaltigkeit hat seinen Preis. Oder? Aber man könnte ja einfach auch sagen, man muss dort vielleicht auch ein bisschen zurückfahren, muss ein bisschen kleinere Brötchen backen, dafür bessere. Von dem her ist es nicht unbedingt nur eine Preisfrage, oder dass man sich das leisten kann. Mhm. Aber natürlich braucht es Bewusstsein für die Fragestellung, es braucht Hintergrund, dass man sich auch mit dem auseinandersetzt, wo man hergeht, dass man ein bisschen länger bleibt und nicht nur oberflächlich einfach ein Bild holt, sozusagen. Das ist so ein bisschen, natürlich eine Voraussetzung, wo es einen grossen Teil von der Gesellschaft, das sind interessiert ja nicht. Mhm. Also das muss man auch sagen. Oder? Das ist in dem Sinn, gibt es da wie allen Lebensbereichen aller Gattig Leute.
Aber jetzt ganz konkret, eine junge Familie mit kleinen Kindern, wie könnte man die für einen nachhaltigen Tourismus begeistern? Das Naheliegendste ist, die Kinder haben den, jetzt nicht gerade Strand, aber die haben irgendwo eine Zwangs- oder haben eine Belustigung und man kann sich zurück...
Paul.
Was?
Eine Zwangs-.
Also die sind irgendwo betreut, sagen wir mal so.
So eine Besser.
Aber wie könnte man so einer jungen Familie, die jetzt vielleicht auch nicht in Geld schwimmen, einen nachhaltigen Tourismus schmackhaft machen?
Ja, sie ist eine wichtige Zielgruppe. Das sehe ich auch immer. Es sind schon viele junge Familien sind so unterwegs. Oder sind vielleicht auch auf dem Campingplatz. Das kann eine gute Form sein von nachhaltigem Tourismus. Nicht unbedingt teuer, oder? Die besuchen den Bauer, der dort in dem Dorf wohnt. Die sind interessiert an den Lebensmitteln. Nachhaltigkeit ist auch immer pädagogisch wertvoll. Das ist ja dann immer auch interessant für die Eltern. Ja. Die wollen ja etwas pädagogisch Wertvolles den Kindern vermitteln. Also da gibt es ganz viele Zugänge, viele Möglichkeiten, die nicht mit dem Preis zu tun haben, oder, wenn man das möchte erleben im Tourismus als Familie mit Kleinkind. Und da denke ich, gibt es viele. Das ist eine wichtige Zielgruppe.
Und was eh auch schon angesprochen wird, natürlich jeder verbindet mit Urlaub oder Ferien Kulinarik.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein toller Bereich, nehme ich an, weil jeder schwärmt davon, das Essen war so gut. Das ist das Erste, was man früher auf die Postkarten geschrieben hat. Heute ist und das wird wahrscheinlich auch als Chance genutzt, weil das ist spannend, wenn man Regionen erschmecken kann.
Absolut, das ist die Schlüsselstelle. Mhm. Eigentlich immer schon gewesen im Tourismus, du hast es richtig gesagt. Mhm. Und heute noch dominanter auch, gerade aus Sicht von Nachhaltigkeit. Über das Lebensmittel kann man alles kommunizieren. Also Politik und Biodiversität und Landschaft und Gesellschaft, Kultur und dann noch emotional verbunden, indem man es aufnimmt in sich und so. Ja. Es ist eigentlich so
die Schlüsselstelle. Und von dem her extrem wichtig, ein extrem wichtiger Punkt auch in der Nachhaltigkeit. Mhm.
Also kulinarisch ist wichtig für Paul, wenn er in die Ferien geht, dass er Kinder irgendwo wegsperren kann.
Ja, das ist das erste.
Das zweite wichtige Thema, wir wissen jetzt, wie du aussuchst. Aber du hast vorher auch gesehen, ja, man muss halt die Touristenströme lenken in die richtigen Bahnen. Mhm. Aber ist es lenkbar überhaupt? Ich habe die letzte eben Dokumentation gesehen über so Instagrammable Places in Gebieten, wo du eigentlich nicht herlaufen solltest, weil da hingehst und da bist oder so. Aber es halten dir die Menschen nicht davon ab. Also, ich finde das ein extremes Beispiel. Ja, ja. Aber wie lenkst du Touristenströme?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt also das Krasseste ist eigentlich, dass man halt schliesst. Ein Verbot, das ist ja wenn man im Nationalpark unterwegs ist, gibt es auch das Wegegebot, wo man halt sagt, links und rechts ist kein Zugang. Es gibt die Möglichkeit, dass man es beschränkt. Es ist ja, wenn wir schon mal unterwegs sind, auch in amerikanischen Nationalparks, da gibt es ja auch dann Trails, wo versteigert werden, sozusagen. Ist sogar kommerziell noch interessant, oder? Ja. Also man sagt, es sind nur 100 Leute unterwegs im Tag und dann muss man die Permits kaufen. Das ist, haben wir auch schon abgeklärt, ist bei uns ein bisschen schwieriger zu machen, also weil man immer so der freie Zugang ist natürlich ganz wichtig, finde ich auch wichtig, aber ist eine Möglichkeit, wo man könnte auch noch lenken. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten im Marketing, dass man schaut, es gibt auch so den Begriff Demarketing, also man vielleicht auch merkt, nicht mehr bewirbt, noch extra, noch beführt sozusagen, ist eine Forderung auch zum Teil im Berner Oberland von verschiedenen Leuten, dass man ja aufhört, auf den Fernmärkten so stark zu bewerben. Nicht, dass die nicht mehr kommen dürfen, aber dass man noch ein bisschen zurückhaltender ist. Norwegen macht das übrigens schon als erstes europäisches Land, wo man aufhört, auf den Fernmärkten ein bisschen zurückfährt. Und dann gibt es auch natürlich Informationsmöglichkeiten. Es gibt immer mehr Ranger und Rangerinnen, die eingesetzt werden. Das wird auch gefördert jetzt im Kanton Graubünden an diesen Hotspots. Schweiz Tourismus zum Beispiel ist auch aktiv. Die haben unter dem Aufhänger Travel Better also ein paar Massnahmen formuliert, dass sie zum Beispiel auch dann, auf ihre Social Media Geschichten nicht auch nochmal Lutherbrunnen bringen, wo eh schon alle gehen, sondern andere Geschichten. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, wie man lenken kann. Ja.
Gibt es Regionen, du hast Regionen beraten oder beruflich immer wieder zu tun, es gibt ja bei den Firmen den Begriff Greenwashing.
Ja.
So, gibt es da so Regionen, die sich auch den grünen Anstrich geben und dahinter alles nur Fassade? Ist das etwas, was sehr schnell entlarvt wird und was schnell bröckelt und wo man sozusagen nicht dauerhaft etwas wahrscheinlich auf die Beine stellen kann, was von Nachhaltigkeit und von Wert ist.
Genau, aber das ist jetzt ja nicht eine Spezialität vom Tourismus. Ich denke, das ist ja in jeder Firma, Land auf, Land ab, ist im Marketing, Workshop, kommt Nachhaltigkeit, müssen wir auch etwas machen, ist gefragt, oder? Nachfragetrends. Und dann gibt es natürlich schon viele Beispiele, die aufgesetzt sind. Gerade auch in dem Klimabereich mit Klimaneutralität und auch den Zertifikatsgeschichten und so ist auch vieles schiefgelaufen, muss man sagen. Hat man dann vor allem marketingtechnisch genutzt, weil sobald man dahinter geschaut hat, ist es dann schwierig geworden, zu schauen, wo ist jetzt da die CO2-Reduktion tatsächlich passiert. Auch Bergbahnen zum Teil, wo dann das sich auf die Fahnen schreiben, aber eigentlich schon mehr so eine Marketinggeschichte.
Ja.
Aber ich denke, es wird schnell aufgedeckt und es ist langfristig dann...
Hält sich nicht.
Nein.
Aber ich möchte noch mal einen Blick auf Destinationen werfen. Weil du hast vorher gesagt, man muss da halt zusammen schaffen und Partizipation und dann kommt das schon gut. Tönt wahrscheinlich einfacher, als es ist. Ja. Also ich könnte mir jetzt ja vorstellen, auch bei uns im Land gibt es so ein oder andere Beispiel, wo vielleicht der Tourismus gerne das hat und dann gibt es vielleicht den Umweltverband, der gerne das hat.
Ja.
Und dann knallt es meistens bis zu Höchstgericht und dann Geschichten. Wie bringst du es zusammen? Der Druck zum Beispiel jetzt auf Bergwelt, aber auch auf Tourismusorganisationen ist ja riesig und alle wollen ja etwas davon. Der Mountainbiker will anfahren oder rauf. Der Wanderer will seine Ruhe haben, die Tierchen wollen ihre Ruhe haben, der Skifahrer will noch den Hügel anrutschen und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwie so Menschen, die irgendetwas machen.
Ja.
Wie bringst du das überhaupt zusammen? Ist Partizipation überhaupt ein Ansatz, der funktioniert?
Ja, ja, das ist, ist natürlich ein Problem. Jetzt mal gerade im Land wie Liechtenstein, sehr kleinräumig, viele Nutzerinnen, wo, wie du das aufgezählt hast, eigentlich jeder Quadratmeter hat irgendeine Anspruchsgruppe, sehr wahrscheinlich in diesem Land, oder? Und das ist natürlich schwierig. Und dort darf man sich auch nicht in die Tasche lügen, oder? Nachhaltigkeit heisst nicht, alles wird gut, oder? Und man findet jetzt irgendwie eine tolle Lösung. Nachhaltigkeit heisst auch Konflikt. Und ich meine, da haben wir ja unsere Instrumentarien. Und dann gibt's halt Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit dem, was man lebt. Und dann gibt's sogenannte Gewinner und Verlierer. Es wird's auch weiterhin geben. Das ist, finde ich, noch wichtig, dass man da nicht das Gefühl hat, man kann jetzt da auch mit dem Begriff alles wie aus... trarieren, sozusagen, oder? Mhm. Aber ja, aber ich denke, wichtig ist schon, dass man partizipativ schaut, was könnte man zusammen machen und was wären die Möglichkeiten. Ich bin hier in ein Projekt involviert, ja, auf der Sücke, mhm. Wo man auch möchte zusammen mit Gastro und Hotel ein Naturzentrum machen für die Zukunft, zusammen mit dem wunderbaren Saminental, oder, wo das Land hier noch ein Wildnisort eigentlich hat, wo eine absolute Perle ist, gerade über dem Kamm, oder? Nebst der Agglomeration, Rheintal, Vorarlberg, Bodensee. Und dort ist genau jetzt natürlich so eine Diskussion, wie könnte man das gut sichern für die Zukunft? Welche Anspruchsgruppen muss man da mit einbeziehen? Wollen die überhaupt mitmachen? Und da laufen jetzt genau auch so Diskussionen, wie könnte man das auch ins Bewusstsein von den Leuten holen? Gerade im Zusammenhang mit Biodiversität ist das natürlich eine absolute Perle, das Land hat, oder?
Aber widerspricht nicht die Aussage, Wildnisperlen überhaupt darüber nachzudenken, Tourismus zu machen dort? Also ja. Ich würde nicht sagen, Zoom ist auch nicht schlau, aber halt, lassen wir es einfach in Ruhe und es läuft niemand ein.
Ja, gut, das ist ein Standpunkt, kann ich auch nachvollziehen. Es ist ja schon Wildnis, es ist ja schon wunderbar. Aber man könnte natürlich die Inhalte auch noch vermitteln. Und es geht nicht darum, dass man jetzt dass man es öffnet und alle strömen rein. Im Gegenteil, man könnte vielleicht das auch noch gelenkter machen und das wie auch vermitteln oder mit hineinschauen sozusagen oder eben auf den Sücken das thematisieren, was dort passiert. Auch im Zusammenhang übrigens mit der Alpwirtschaft wäre es hochspannend, also die Schnittstelle von der Kulturlandschaft und der Wildnis, da geht es auch um die Frage, was ist die Zukunft von der Alpwirtschaft an dem Ort. Also da geht es eigentlich mehr auch darum, das Bewusstsein zu erhöhen, zu vermitteln, zu sensibilisieren und nicht die Leute dort hineinbringen in das Gebiet. Also das finde ich ganz wichtig. Ruhe, Stille, Biodiversitätsförderung muss in diesem Gebiet Vorrang haben.
Also Tourismus eigentlich noch als Enabler, als Ermöglicher von Natur noch, also von Wildnisgebiet erhalten.
Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich dann auch ein Teil von der Nachhaltigkeit, dass man sagt, ein nachhaltiges Tourismusangebot sollte auch immer den Anspruch haben, dass man die Natur- und Kulturinhalte, die ja den Tourismus ermöglichen letztendlich, dass man die auch vermittelt und aufzeigt, wie wichtig es ist, dass man die schützt. Und das ist auch immer etwas, was ich wieder jemanden einbringe. Also die Touristikerinnen werden in Zukunft Natur- und Kulturschützer sein, noch vermehrt. Mhm. Oder?
Also, Paul, nicht nur Essen und Kinder, sondern auch was gerne im Tourismus, in der Ferien.
Du, aber bleiben wir in Liechtenstein. Wenn du Liechtenstein betrachtest als Tourismusexperte, wo liegen da das große Potenzial? Wo siehst du die Chancen? Auch ganz speziell für den nachhaltigen Tourismus, was Liechtenstein bietet, was vielleicht andere Regionen, benachbarte Regionen gar nicht anzubieten haben.
Ja, natürlich hat Liechtenstein auch sehr interessante Kulturschätze, oder? Also ja. Baukultur wäre zum Beispiel ein Thema, finde ich, wo man noch könnte vermehrt aufgreifen, wo sehr interessant ist. Nicht nur am Berg, oder? Auch die ganze Baukultur- und Raumplanungsentwicklung, die im Rheintal stattgefunden hat, wo ja immer ein bisschen, man nicht gerade in Verbindung bringt mit Tourismus, weil man das Gefühl hat, das ist eine Industrielandschaft, aber es hat ja gleich auch noch die Freiräume dazwischen, wie das Ruggeller Ried. Gärten oder auch die landwirtschaftlich genutzten Räume, wo es natürlich unbedingt wichtig ist, denke ich, dass man die auch frei behalten kann. Aber das wäre jetzt ein Thema, das ich finde, könnte man auch noch aufnehmen. Die Freiräume, auch die Raumplanungsfragen, die Baukulturfragen auch, im Zusammenhang auch mit der Walserkultur zum Beispiel, wo auch sehr speziell ist, wo man da könnte sagen. Und dann auch die Naturinhalte, wie zum Beispiel das Wildnisgebiet, das ich schon erwähnt habe, ja, wo ich finde, ist eine absolute Pest, eigentlich ein USP, oder, wo das Land hat und wo jetzt nicht nur touristisch interessant ist, wo ich finde, ist auch eine Frage von der Verantwortung für spätere, ja, Generationen, dass man die Räume, die wertvollen Räume, die man da noch hat, auf dem kleinen Raum, dass man die noch bewahrt. Ja.
Und ist nicht der Liechtensteinweg, ich weiss nicht, ob du erkennst, ja, ist ja wahrscheinlich eigentlich das Nachhaltigste, was man machen kann. Die Leute, ja, sind ein paar Tage da, sie laufen durchs, ja, Land, sie erleben das Land. Ja. In allen Höhen und Tiefen, er geht nämlich bei uns vorbei, ja, und dann laufen sie etwa vorbei, es sah nur so frisch aus, aber ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber es ist da eigentlich ist es, ja, sozusagen ein perfektes Beispiel, ja, für nachhaltigen Tourismus.
Ja, okay, es ist ein gutes Beispiel. Ja. Das ist auch eigentlich so etwas, was entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Die Weitwanderwege oder die Mehrtagestouren, das ist eine gewisse, ein bisschen eine Banalität, aber Wandern ist eigentlich immer noch das, ja, die Aktivität, oder, wo die Leute interessiert und wo gerade auch im Zusammenhang vielleicht mit mehr Bewusstsein für Natur und Kultur sehr stark zugenommen hat. Auch in der jüngeren Bevölkerung übrigens. Gruppen, Freunde, Freundinnen, ja, sind wandernd unterwegs und es gibt viele sehr erfolgreiche Weitwanderprodukte, wo die Leute machen über Wochen, vielleicht auch sogar Pilgerreisen auf Santiago als Beispiel, wo auch schöne Zuwachsraten hat. Also das ist sicher ein sehr starkes Angebot. Und Wandern ist natürlich eine langsame Bewegung, die auch den Kontakt ermöglicht zu der Natur, zu der Kultur, zu den Leuten, zum Essen, wo von dem her auch sehr eine interessante Aktivität ist, aus touristischer Sicht und aus Nachhaltigkeitssicht.
Also irgendwas, du hast eine Studie Sykka und die Saminatal gemacht. Gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, auch aus touristischer Sicht, ich sage jetzt was, dass man dort eben ein Informationszentrum oder mit Rangern Gebiete bewandert. Das wären so konkrete Dinge, die es vielleicht noch nicht gibt oder nicht gibt, ja, und die dann sehr viel Sinn machen würden.
Ja, also die Sykka finde ich schon einen sehr spannenden, ja, Ort, oder? Ist ja eigentlich jetzt, wenn man herkommt, hat man das Gefühl, so nicht klassisch touristisch. Also der müsste ja auf dem Grat oben sein eigentlich, wo man auf beide Seiten sieht. Ist auch nicht unbedingt so sonnig und so weiter. Es ist ja auch noch die Altwirtschaft genutzt. Nebendran hat manchmal auch ein bisschen olfaktorische Emissionen. Ja. Aber das macht den Ort eigentlich, finde ich, auch gerade spannend. Und er ist ja, wenn man es historisch anschaut, auch die Wiege des Tourismus in Liechtenstein. Von dem her auch interessant, oder? Auch der Gesundheitstourismus im 19. Jahrhundert mit Molkebädern, wo man das angegliedert hat, auch an den altwirtschaftlichen Betrieb ist das, und an den Kurhäusern, wo es ja auf der anderen Talseite einige gibt. Das ist so der Anfang auch vom Tourismus. Auch finde ich übrigens ein sehr nachhaltiger Tourismus, auch wenn man das ein bisschen anschaut. Mhm. Die Beziehung auch zu den Leuten, die stattgefunden hat, zu der Umgebung. Die Leute sind viel länger geblieben, als sie heute bleiben. Auch von dem her finde ich Zürich ein Ort von landesweiter Bedeutung, finde ich auch, wenn man das so ein bisschen auch historisch betrachtet. Und heute hätte es dort eine Option eigentlich, etwas aufzubauen, was sehr bedeutungsvoll wäre für das ganze Gebiet, auch touristisch, nicht nur aus Sicht von der Biodiversität, von der Altwirtschaftskultur, sondern für den Tourismus in dem ganzen Berggebiet letztendlich. Mhm.
Also, dass es von landesweitem Interesse ist, denke ich, hört der Vorsteher von Triesenberg sehr gern.
Ja, darum habe ich es auch gesagt.
So wie er kennt, hat er schon eine Idee in dem Fall.
Nein. Also ich meine es natürlich auch so. Ja. Wirklich, ja.
Nein, ja. Ist es so. Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass es die Wiege vom Tourismus im Liechtenstein ist, mit Wolkenbädern und so. Ich habe also wie immer wieder mal unheimlich viel gelernt in unserem Podcast. Aber meistens vom Gast und nicht von dir, Paul.
Kommt noch.
Muss ich leider festhalten.
Ich hätte eine konkrete Frage auch, weil wenn man jetzt sich vornimmt, als Einzelperson, als Familie, als Paar nachhaltig zu reisen, kannst du so irgendwo sagen, wo beginnt man zu denken, was gibt es so eine Anhaltspunkte, gibt es nicht gerade eine Checkliste, aber wo man sagt, okay, das sollte man in der Ferienplanung vorab bedenken.
Ja, Also was jetzt vielleicht noch ein bisschen kurz kommt, ist auch in der Diskussion, was sehr, sehr wichtig ist in der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit im Tourismus, ist so die Differenzierung zwischen dem Ferntourismus und dem Nahtourismus. Ja. Oder? Mhm. Das sind andere Ausgangslagen, andere Rahmenbedingungen, auch gerade für die Frage, die du jetzt gestellt hast. Mhm. Oder im Ferntourismus, wo man zu anderen Kulturen geht, wo man vielleicht die Denkweise gerne nicht versteht von diesen Leuten, wo man ganz in anderen Umgebungen und Rahmenbedingungen sind das andere Fragestellungen auch und es braucht mehr Vorbereitung und man muss mehr wissen, finde ich, wie man sich verhält und wie man dort ist. Wenn es eben in unserer nahen Umgebung ist, ist es schon wichtig, dass man sich gut vorbereitet, finde ich gut, dass man sich überlegt, gehe ich vielleicht weniger, aber dafür länger. Das finde ich eine ganz wichtige Überlegung. Das Trend geht halt auch in eine andere Richtung. Man geht eigentlich kürzer und immer mehr. Aber das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den man sich selber überlegt, wenn man etwas machen in dem Themenbereich, weniger und länger gehen. Und dann natürlich auch damit auseinandersetzen, wie ist die Lage an dem Ort, wo kann ich vielleicht etwas beitragen, gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten, wo ich den Leuten begegne, wo ich die kulturellen Gegebenheiten kann erleben und so weiter. Also das sind so Punkte.
Gibt es denn nachhaltigen Ferntourismus?
Ja, so Hauptproblematik auch allgemein aus Sicht von Nachhaltigkeit ist natürlich die Mobilität. Oder? Also das ist eigentlich der Hebel, der am meisten einschenkt, wenn es jetzt auch gerade um die ökologische Problematik geht. Das ist ja einleitend, haben wir gesagt, dann muss man daheim bleiben, sozusagen. Mhm. Weil Tourismus ist natürlich per Definition Mobilität und das ist immer das Kernproblem. Und Ferntourismus ist halt Flugreise und Flugreise ist natürlich einfach schon problematisch, oder? Wenn man anschaut, wie gross die CO2-Problematik ist vom Flugverkehr, dann ist es schon ein krasser Tolk, sozusagen, den man dann hat, wenn man Fernreise macht. Aber eben, nichtsdestotrotz, gibt es auch Entwicklungen, vielleicht gibt es technische Möglichkeiten in Zukunft, um das anders zu machen. Oder man kann sich auch überlegen, gibt es Möglichkeiten, auf dem Landweg so hinzureisen. Mhm. Also, das sind Punkte. Aber man kann das nicht einfach verbieten. Oder? Auch dort ist die Frage, dass man sich einfach gut überlegt, ist es nötig, die Flugreise? Oder mache ich weniger? Und dafür länger, so, das sind die Fragen. Ja,
wohin geht die Reise in Zukunft? Oder gibt es zum Beispiel auch Branchen, wo du siehst, ist okay, wenn es eine Nummer gibt, aus Nachhaltigkeit. Also wenn du siehst, Flugreise, können wir es fast, wenn man auf Miami fliegt, dort auf ein Kreuzfahrtschiff geht, 14 Tage, und wieder zurückfliegt, kann man wahrscheinlich ein paar Mal die Zeugen auffahren und ist immer noch CO2-neutraler. Oder siehst du, nein, es gehört ja zu Ferien und zu Reisen auch noch viel anderes. Nicht nur, ja, für Strich, die Umweltthemen, also es gehört dazu, dass man sich erholt, dass man etwas erlebt, dass man andere Kontinente kennenlernt, dass man sich so nicht verteufeln soll. Also, wenn man einfach bewusster reist, ist es
vielleicht. Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt und das finde ich auch gut, man darf es nicht verteufeln, oder? Tourismus ist auch eine Chance, oder? Gerade auch im Ferntourismus ist auch für Entwicklungsländer ist es auch eine Chance, das zeigen ja viele Beispiele, es ist eine Chance für Einkommen, es ist eine Chance für Begegnung, für kulturellen Austausch, es ist sogar theoretisch auch eine Chance für Frieden, vielleicht sogar Tourismus, oder? Mhm. Also von dem her, finde ich, muss man es schon auch abwägen, auch da geht es um die Balance und wenn man da geht es auch darum, wie kann man es vielleicht eben schlauer machen in Zukunft. Aber es geht nicht ums Verteufeln, das ist zweifellos so. Tourismus ist immer Fluch und Segen. Ne? Man muss vielleicht schauen, wie kann man den Teil vom Segen hochgewichten, gerade auch wenn es um Ferntourismus geht, dass man dort nicht die alten Fehler macht. Es gibt ja auch immer gute Beispiele, gerade in Asien, wenn ihr das auch kennt, in Thailand oder anderen Orten, wo natürlich auch Paradies werden vom Tourismus entdeckt und gleichzeitig zerstört. Mhm. Das gibt es ja Dutzende von Beispielen. Und das kann es natürlich nicht sein, oder? Ja. Also einfach eine kommerzielle Ausschlachtung dann stattfindet. Und dort müssen natürlich auch die Länder, die den Tourismus anbieten, auch vorwärts machen. Aber auch passiert auch einiges, denke mir, in eine gute Richtung. Ja.
Mhm. Also wir müssen bewusster reisen, wir müssen vielleicht mehr überlegen vorher, es dann aber auch geniessen, dort auch wirklich Gast sein, die Umgebung geniessen, die Umwelt geniessen und sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen und dann kann sie die richtig, richtig gehen, kann man so sagen.
Mhm.
Paul, ich habe jetzt eine Zusammenfassung gemacht und du bist ja der König der Schlussfragen.
Kaiser.
Herrstaunen. Der Kaiser. Eure Eminenz in dem Fall oder was auch immer das bist. Hast du eine Schlussfrage vorbereitet?
Ja, ich habe eine.
Oh, überraschend.
Aber das ist die Schlussfrage, die richtet sich an uns alle drei. Und ich frage dich traditionell als Ersten, Peter, wie sieht denn für dich persönlich die perfekte Reise, der perfekte Urlaub aus? Bitte.
Also heute hat meine Frau im Publikum, also kann ich nicht lügen. Der perfekte Urlaub ist für mich eigentlich daheim bleiben. Sehr nachhaltig,
ja.
Aber da setze ich mich meistens nicht durch. Und darum, ich muss schon sagen, ich habe es schon noch gerne schön in der Ferie.
Mhm.
Bin dann nicht in so Regionen, wo man Kinder wegsperrt, sondern wo man es gerne erst einlässt. Und so ehrlich muss man auch sein, aber dort sind meine Frau und ich gleich. Wir suchen heutzutage schon Hotel aus nach der Hotelbar, wie wir immer sagen, es sollte eine schöne Hotelbar haben. Also der Genuss, Kulinarik ist ganz weit vorne. Und ich glaube wirklich, ich bin jetzt nicht so der, der gerne weiterreist und so, sondern nur eine vernünftige Anreise. Aber am Schluss soll man es dort schöner haben als daheim. Mhm. Das ist ja schon mal schwierig.
Ja, absolut.
Paul. Paul, wie sieht denn bei dir die perfekte
Reise? Ja, ich muss dich enttäuschen, das, was du vorher von mir behauptet hast. Ich habe drei Kriterien, die für mich wesentlich sind. Und da bin ich, glaube ich, ganz gut beim Thema dabei. Erstens Natur, zweitens Natur und drittens Natur. Das ist für mich die Kraftquelle, das Schönste und auch in den Ferien einfach sich zu bewegen. Da bin ich recht nachhaltig, weil da brauche ich auch eben nicht irgendeinen Flieger besteigen. Da gibt es einfach genug rundherum und da ist also für mich absolut, ich brauche kein fünfgängiges Haubenmenü, ich brauche keinen Sparbereich, das ist mir alles egal, sondern Natur, aus dem schöpfe ich. Das, wo ich an der Nachhaltigkeit arbeiten muss, ist sicherlich, ich fahre halt gerne auch dorthin, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Das heißt, ohne Auto, also mit ÖV, ist dann manchmal, kommt man nicht weit. Und das ist sicherlich ein Faktor, an dem ich sicher noch überlegen muss oder drehen muss. Aber insofern bin ich ganz, ganz gut dabei, glaube ich. Ja.
Mhm.
Aber jetzt.
Jetzt sind wir gespannt.
Ja, der Experte.
Also Profi, ich meine, das ist ja dann auch sehr persönlich. Das ist das ist für den sind nicht unbedingt professionell geprägt. Also ich habe natürlich sehr gerne Natur und Kultur und ich gehe sehr gerne reisen eigentlich. Also, aber einfach nicht mehr so oft wie früher. Also ich gehe nicht jedes Jahr eine lange Reise, aber ich gehe schon sehr gerne mache ich Fernreisen. Mhm. Und dann aber länger. Jetzt gerade im März, April werde ich länger weg sein. Also ich probiere mir mehr so ein bisschen das rauszunehmen. Vielleicht eben nicht jedes Jahr, vielleicht alle drei Jahre, eine längere Reise, einen längeren Aufenthalt, wo man gut vorbereitet ist. Und dann habe ich auch gerne Natur, ich habe gerne Kultur, also fremde Kulturen und das Essen dann auch. Und gute Hotels habe ich auch gerne. Ich bin nicht der Zelter oder so. Ja. Also von dem her treffen wir uns eigentlich so noch,
in der Mitte.
So treffen, in der Mitte, genau, ja.
Also du bist sozusagen das Beste von uns zwei, kann man sagen. Natur, Kultur, du nur Natur, ich Hotelbar.
Ja, perfekt.
Gut. Und irgendwann treffen wir uns dann. Also wir treffen uns, du bist im gleichen Hotel.
Genau.
Aber wir freuen uns natürlich, wenn du dann auch dort vorbeikommst, schon mal zu Fuß.
Ja, unbedingt.
Auf
ein Glas Wasser.
Ja, genau. Ja, herzlichen Dank, Stefan, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist zu unseren Fragen zum Thema nachhaltiger Tourismus. Danke dir, Paul. Es ist wie immer ein Fest gewesen. Danke auch, dass ihr mit dabei gewesen seid, da in den Supergut-Camps. Und es ist ja super gut, dass alle, die jetzt die Supergut-Camps und Supergut-Labs besuchen, alle Schülerinnen und Schüler, werden ganz anders denken, wenn sie Ferien buchen, als es wir heute noch machen. Und dann haben wir auch schon wieder einen Schritt weiter gemacht.
Mhm.
Und dann bleiben sie vielleicht mehr da, gehen da in die Berge und können dann irgendwie die neue Säcke geniessen, wo von landesweitem Interesse ist, dass wir jetzt am Schluss noch gesehen hätten. Noch einmal. Und in dem Sinn, herzlichen Dank euch allen, auch liebe Hörerinnen und Hörer und Zuseherinnen und Zuseher. Uns kann man ja schauen. Danke, dass ihr uns zugelassen habt. Und wir kommen in einem Monat wieder mit einem nächsten Thema, nämlich mit einem ganz spannenden nachhaltige Mode.
Neue Wege in der Textilindustrie, ja. So in der Richtung.
Wir reinigen uns auf den Titel, ja. Auf jeden Fall. Es wird spannend. Dankeschön. Einen schönen Abend miteinander.